Also ich sage immer gern, wer in die Politik geht, kommt darin um. Man muss mal in Argentinien, das ist eigenartig, in Argentinien tief in die Provinz reinfahren. Das sind die besten Highways in der Welt. Ja, die sind nirgendwo führen.
Hallo und herzlich willkommen bei Miesen Momente Folge 12. Heute haben wir bei uns zu Gast Herr Professor Dr. Anthony P. Müller. Er ist zurzeit Professor an der Mises Academy in Sao Paulo und sein letztes Buch war Der technokratische Totalitarismus, veröffentlicht in 2023. Entschuldigung. Hallo, Herr Müller.
Hallo, lieber Manuel. Vergnügen, hier zu kommen.
Ja, unser Thema heute soll die Wahl von Javier Milei ist Präsidentschaftskandidat noch. Wir zeichnen hier kurz nach der Vorwahl auf, wo er noch nicht es geschafft hat, gewählt zu werden. Er hatte große, wie sagt man, Prospekte. Jedenfalls die Quoten für ihn standen ganz gut. Mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus. Herr Müller, wie würden Sie sagen, was ist sein Hintergrund der Milei und wie sagen Sie, sind seine Chancen aktuell?
Ja gut, er hat viel Aufmerksamkeit erregt, als er bei diesem Vorwahldurchgang auf dem ersten Platz gelandet ist. Und jetzt haben wir die erste echte Wahl gehabt am vergangenen Sonntag. Und da ist er jetzt auf dem zweiten Platz nur gekommen und hat natürlich damit eine Enttäuschung für viele mit sich gebracht. Denn der Gewinner mit 6 Punkten, wenn ich das richtig erinnere, Vorsprung, 6 Prozentpunkten Vorsprung, was schon erheblich ist, war der Kandidat der Tradition, der argentinischen Tradition, derselben Partei, die dieses ökonomische Elend, was wir derzeit erleben müssen, ja mitgetragen hat. Also diese peronistische Tradition, die also in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückgeht. Und die Konstellation ist jetzt allerdings so, dass heute die Drittplatzierte, eine Frau namens Bullrich, ihre Unterstützung für Milei angesagt hat. Das hat jetzt einen gewaltigen Wirbel ausgelöst. Also es geht in Argentinien zu wie im sogenannten Hühnerstall. Ja, also der politische Hühnerstall. Einer gackert über den anderen und das ganze System ist jetzt in Aufruhr, die politische Klasse. Denn nämlich aufgrund dieses neuen Wahlbündnisses haben sich jetzt sozusagen die Kernlibertären ja teilweise von Milei verabschiedet. Ja, also es ist das typische Tohuwabohu. Also ich sage immer gern, wer in die Politik geht, kommt darin um. Ja, und das ist auch hier wieder zu sehen, wenn sich da ein Libertärer in dieses Gehege wagt, dann wird er dann gleichsam auch mit durch die Mangel gezogen. Und dann haben sie natürlich im argentinischen Fernsehen gleich so Ausschnitte gebracht, wie diese Bullrich, die Bündnis für den Wandel, also ähnlich wie Milei auf den Milei vor der Wahl eingehackt hat und ihn als gefährlich und den Untergang des Vaterlandes droht mit ihm. Und jetzt auf einmal umarmen sie sich vor der Kamera, ja, und erklären ihr neues Bündnis. Und damit wird natürlich die ganze Scheinheiligkeit der Politik wieder deutlich, ja. Und ich sehe ja immer den Vorteil, was der Milei uns gebracht hat, ist ja eigentlich, dass er die österreichische Schule, den Libertarianismus in die Presse gebracht hat, in die Kenntnis gebracht hat. Und es wird auch, das ist sehr interessant, hier in Brasilien sehr wahrgenommen, was im Nachbarland gleichsam passiert. Die sogenannten Hermanos, wie man hier sagt, unsere Brüder, die großen Rivalitäten, vor allem im Fußball, ja. Und jetzt schaut man da, Mensch, was da losgeht. Wie wirkt sich das auf Brasilien aus? Denn es war ja traditionell so, dass die Argentinier oder dass man den Argentinern nachsagt, eine gewisse Hochnäsigkeit zu haben und ein bisschen auf die Brasilianer herabzuschauen. Und jetzt ist man natürlich, weil die brasilianische Wirtschaft eine bessere Performance der letzten Jahrzehnte hat, ist man sozusagen in einer neuen Rivalität, die also nicht nur den Fußball umfasst, sondern auch die Wirtschaft. Das ist sehr interessant zu sehen. Also das ist eine ähnliche Konstellation, wie wir da auch in Europa haben, ja, dieses Hass-Liebes-Verhältnis, ja, Deutschland-Holland oder Deutschland-Österreich und so weiter, ja, auch hier in Lateinamerika der Fall ist. Also sehr interessant im Moment die Sachen zu beobachten.
Ja, also Sie sagen, Argentinien hat ja in der Wirtschaftsgeschichte Anfang des 20. Jahrhunderts beziehungsweise Ende des 19. Jahrhunderts, da zitieren Sie den Millet in Ihrem neuesten Artikel, der ist auch verlinkt, dass Argentinien war sehr wirtschaftlich erfolgreich und eigentlich der Sozialismus hat im 20. Jahrhundert Argentinien ziemlich, ich sag mal, auf einen absteigenden Ast gebracht. Übermut oder diese Hochnäsigkeit, das ist vielleicht einfach eine alte traditionelle Sache noch aus der Zeit, würden Sie vielleicht sagen?
Ja gut, Argentinien ist interessant für uns, also für Deutschland, weil Deutschland ja auch, also die BRD, in den letzten 20 Jahren in so eine Art Wohlstandsarroganz verfallen ist. Das viele Leute blind gemacht hat, schon hinsichtlich dessen, was die Merkel-Regierung gemacht hat. Man hat gar nicht wahrgenommen, dass hier gleichsam Sachen eingerissen werden, ja, die unseren Wohlstand ausmachen. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich war ja lange Zeit in Deutschland auch am damaligen Institut in Erlangen mit der Sozialpolitik beschäftigt. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie hart es damals war, sozusagen ein paar Reformchen durchzubringen. Und es wurde dann endlich geschafft, interessanterweise von Schröder unter der Sozialdemokratie. Und kaum kam Merkel an die Macht, bricht sie das weg. Hm. Bricht sie die Rentenreform weg, ja, führt Mindestlöhne ein, die wir in Deutschland noch nie gehabt haben. Warum brauchen wir die auf einmal? Hm. Ja, und das war gleich am Anfang. Ja, und dann kamen die ganz großen Hämmer. Ja, also die brauche ich nicht erwähnen.
Das wird ja nur in der großen Koalition gewesen sein, nehme ich an, oder hat die FDP das mitgetragen?
Ja, das war die große, große Koalition. Ja.
Gut, das genau. Ist halt diese Kompromisse scheinbar immer bei. Wobei, wie war das beim Anfang? Also es wurde ja angesagt von der SPD, glaube ich, als Wahlversprechen, wir heben die Mehrwertsteuer um 18% und in der CDU, klar, im Wahlkampf, nein, machen wir nicht. Was war der Kompromiss, als sie dann eine große Koalition hatten? 19%.
ja, tolle Sache. Also, und da haben wir eine ähnliche Situation, dass wir so in eine Comfortzone hineingeschlittert sind. Ja, und jetzt wird schlecht. Jetzt wird die Situation schlecht. Und was bedeutet das? Das ist ja oft die Tragik. Das hat man übrigens sehr gut schon empirisch untersucht am Verfall von manchen amerikanischen Städten. Hm. Ja, es kommt so ein Einbruch. Die Situation wird schlechter, manchmal von außerhalb. Und dann kommen immer mehr Regierungen an die Macht, die Sache eigentlich noch schlechter machen, weil natürlich immer mehr Leute solche Parteien wählen, von denen sie sich Subventionen, Hilfszusagen und so weiter versprechen. Also mehr soziale Gerechtigkeit versprechen und all diese Sachen. Und deswegen sollten wir also aus der deutschen Sicht durchaus Argentinien anschauen. Denn was ist dort passiert? Also ganz grob gesagt, Argentinien gehörte pro Kopf Anfang des 20. Jahrhunderts zu den Top 10, ja, und hier ist es jetzt unter 70 gefallen auf der Rangliste. Also ein was in 70 Jahren, oder ja, wenn man dann mit Perón einsetzt, ja, was ja noch einigermaßen das Wohlstandsniveau gehalten wurde, also Ende Ende des Zweiten Weltkriegs, in ein paar Jahren auch danach, in den 50er Jahren noch, hatte ja Argentinien höheres Pro-Kopf-Einkommen als Portugal, als Italien und so weiter, ja. Also die richtige Tragödie, es war sozusagen geleitsamer Abgleiten und dann ging es sozusagen steil da unten, was typisch ist, ja. Das heißt, wir gleiten jetzt auch in Deutschland in so eine Schrumpfphase hinein, okay, und wenn man nicht Acht gibt, dann wird's dann wirklich dramatisch. Und dann kommen so eigenartige Konstruktionen zur Macht, wie der Peronismus. Der Peronismus, das Wort Nationalsozialismus hat ja diese Konnotation, aber Peronismus ist eigentlich Nationalsozialismus, also ohne die extremen Seiten, die eben im Nazismus waren. Ja, also Nationalität und Sozialismus, man könnte sozusagen sozialistischer Patriotismus oder sowas Ähnliches nennen, also dieser Peronismus. Sehr viel Sozialangelegenheiten, also die Gerechtigkeit, die Verteilung, die Hilfe der Armen, dann auch mit unglaublich viel Emotion. Ja, es gibt ja die berühmten Don't Cry for Me Argentina, Evita, seine Frau, die Mutter der Armen und all diese Mysterien, die dann gelaufen sind. Und das Land ist reich, den Leuten geht's gut. Also eigentlich immer noch relativ in dem Sinn, also der oberen Hälfte, muss man sagen, weil natürlich dieses Land über riesige Ressourcen verfügt und vor allem im Blick auf die grundlegende Nahrungsmittelversorgung, ja, also nicht so bedroht ist wie zum Beispiel so ein hochindustrialisiertes Land, wie wir das aus Europa kennen, ja. Und dann hat man natürlich sehr großzügig mit dieser Umverteilung angefangen. Was aber, und das ist ja auch in Deutschland der Fall, wem kommt es hauptsächlich zugute? Den Staatsbediensteten. Auch jetzt erleben wir ja in Deutschland eine immense Ausweitung des Sozialbereichs. Aber was heißt das genau? Unglaublich viel Sozialhilfestellen, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und all diese Sachen, die da geschaffen werden. Auch die Bürokraten, die dann irgendwelche Gutachten abstellen, ob jetzt jemand eine Subvention kriegt oder nicht, ob die Wärmepumpe mit wie viel Euros subventioniert geholfen wird. Das heißt, eine riesige Ausdehnung des Staatsapparats und denen geht's natürlich gut. Ja, und das ist eigentlich ein ganz schreckliches Phänomen, weil wenn jemand in dem Staatsdienst ist, dann hat er eine sichere Stelle, auch in Argentinien eben, ja, kriegt sein sicheres Gehalt, ja, ja, und das sind natürlich dann die Träger des Staates. Und wenn die immer mehr werden, dann kriegt dieses System gleichsam seine eigene Wählerschaft, kreiert durch die Ausweitung die eigene Wählerschaft und wird dann immer wieder gewählt, wobei es natürlich immer wieder schlechter wird, ja, aber eine breite Schicht, ja, weniger das sogenannte gewerbliche Mittelstand, aber der Mittelstand, der mit dem öffentlichen Dienst zusammenhängt, ja, dem geht's relativ gut.
Ja, ich sag dazu gerne die demokratische Zwickmühle. Also damit Wirtschaft ist ja schon eine relevante Sache. Also es gibt wirtschaftliche Realitäten und die Versorgung, der Staat ist angewiesen auf eine funktionierende Wirtschaft. Ja, und ich meine, in gewisser Weise bei der schröderischen Reform habe ich mir gedacht, okay, die Obrigkeit hat eine gewisse Kompetenz in mancherlei Hinsicht. Also wenn es bei 10-11% Arbeitslosigkeit, da fangen die schon langsam an zu grübeln und, sag mal, unpopuläre Sachen da trotzdem zu machen. Aber naja, gut, das ist jetzt die Zwickmühle halt, ist die Frage, okay, lässt diese wirtschaftliche Kompetenz so sehr nach, dass man, wie Sie sagen, dann sowas wie einen Mindestlohn einführt? Der Millet sagt, dass er überhaupt auf die Idee kam, Wirtschaftswissenschaften zu studieren aufgrund der Hyperinflation 89. Und ja, ich weiß nicht, diese wirtschaftliche Kompetenz ist schon das Wichtigste. Wie kommt man dazu? Glauben Sie, dass das eine Chance hat, da diese wirtschaftliche Realität erkannt zu werden?
Ja, es gibt ja diese berühmte Schrift, der 6 Lektionen von Mises, die er interessanterweise in den 50er Jahren in Buenos Aires gehalten hat. Aber die akademische Welt in großen Teilen Lateinamerikas, also ganz konkret in Brasilien und Chile und Uruguay, Paraguay und Argentinien, die sind dann sehr stark geprägt worden von der sogenannten CEPAL. Man spricht auch vom CEPALismus. CEPAL heißt also ökonomische oder auf Englisch Economic Commission for Latin America, Wirtschaftskommission für Lateinamerika mit dem Sitz in Santiago de Chile. Und die haben, die wurde also mit der eine UNO-Organisation 45 und dann hat die angefangen in den 50 Jahren zu arbeiten und die hat für ganz Lateinamerika einen völlig falschen Kurs ausgegeben. Da sind dann Leute reingekommen, die also völlig abwegige Ideen von Ökonomie und Entwicklung haben und haben dann zum Schreck noch aus England den Kalecki importiert, also das ist ein Pole, der hat dann in England den Post-Keynesianismus gegründet, den man dann in Deutschland als Links-Keynesianismus damals bezeichnet hat. Und die haben die akademische Welt erobert. Das heißt, also 90%, würde ich jetzt mal sagen, der Ökonomen, von den Soziologen und Politologen ganz zu schweigen, haben diese Auffassungen in sich aufgesogen, dass man nur mit Hilfe des Staates Entwicklung betreiben kann, als erstes, dass man sich nach Möglichkeit von der Weltwirtschaft abschotten soll, Importsubstitution betreiben, ja, und vom Post-Keynesianismus als Vorläufer der sogenannten Modern Monetary Theory die Idee, Investitionen finanzieren sich von selbst. Wenn ich investiere, wächst automatisch das entsprechende Sparvolumen. Also haben Sie ein schönes Modell, das kann man auch mathematisch sehr schön durchdeklinieren. Ist natürlich völlig hirnrissig, völlig absurd. Ja, aber diese Gedanken prägen das akademische Leben. Und das kriegt dann noch durch den Widerstand gegen die diversen Diktaturen. Es gab ja auch in Brasilien die Diktatur, in Argentinien Militärdiktaturen. Kriegt dann das Ganze noch einen Touch durch ganz kruden Marxismus, ja, der dann weit in die Schulen hineingetragen wurde und hineingetragen wird. Ja, und wenn man dann genau jetzt hier schaut, ja, hinschaut, dann sieht man, wir haben im Moment in Deutschland ähnliche Entwicklungen. Man sehe sich unsere Schulen an, man sehe sich den immensen Niedergang, also soweit ich das beurteilen und beobachten kann, aber ich könnte viele Indizien daran ziehen, was am akademischen Niveau in Deutschland passiert, in den Sozialwissenschaften und in der Wirtschaftswissenschaft insbesondere. Also ich muss dann immer nur erschreckt zuschauen, was ich da manchmal zu hören bekomme und welche Inkompetenz da bei den heutigen großen, ja, einem gewissen Teil, Vorsicht auszudrücken, der prominenten Professoren, Ökonomen da vorhanden ist, dann kann man sagen, okay, nehmen wir Argentinien als warnendes Beispiel. Ja. Das würde ich sagen.
Also ich glaube, ich habe ein bisschen Hoffnung, wenn Sie MMT sagen, dann denke ich immer an diese Aussagen, dass Inflation und beziehungsweise Teuerung hat wenig Zusammenhang mit der Geldmengenausweitung. Und dann finde ich immer, man kann ja sehr schön die Kurven übereinander legen in der Türkei, in Argentinien. Und das ist dann einfach dann, der Zusammenhang ist recht ersichtlich und die Begründung dafür ist auch relativ ersichtlich. Insofern, ja, okay, das ist traurig genug, dass das in den Universitäten solch eine Relevanz noch hat. Aber naja, in der Bevölkerung ist, glaube ich, etwas anderes am Werk. Also ich sag mal, die Österreicher haben schon ein bisschen mehr Aufwind da auf der Seite. Und insofern, vielleicht können wir die andere Sache, also die Kandidatur von Millet hat ja einen gewissen Aufschwung für die österreichische Schule gemacht und das ist auch das, was der Professor Bagus, ist auch ein neuer Artikel jetzt im September erschienen zu Millet. Die junge Leute, wie sagt man, er hat einen 14-jährigen Jung, der hat alle Parolen von Melee auf Abruf. Also das fand er, war auch begeistert von, wird auch demnächst ein neues Video von seinem Vortrag auf der Konferenz kürzlich dazu erscheinen. Lade ich herzlich dazu ein, zu abonnieren. Da bekommen Sie das sofort mit, liebe Zuschauer. Ja, also insofern, der Optimismus ist aber, glaube ich, insofern schon da. Sehen Sie jetzt nach der Wahl am Samstag, beziehungsweise der noch nicht entscheidenden Wahl, sehen Sie da die Wahrscheinlichkeit, dass er dann doch wird, ein Kandidat?
Ja, also zuerst zur Lage der sagen wir, der ideologischen Lage. Argentinien hatte also gerade zu Beginn, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, hervorragende liberale Denker. Also die alten Verfassungen waren ganz von einem liberalen Geist durchdrängt. Also die haben viel aus der amerikanischen Verfassung rübergeholt, haben so vom Locke und diesen Theoretikern vieles herübergebracht. Also, und hat auch in der Ökonomie immer eine libertäre, liberale Strömung gegeben. Und es gab auch, oder gibt auch, oder hat die ganze Zeit über immer auch kleine Zentren gegeben. Ich war also mehrmals auf Konferenzen in Argentinien und es gibt eine Zwei-Jahres-Konferenz in Rosario, wo übrigens Che Guevara geboren wurde. Ja, das ist eine ganz liberale Universität. Das nennt sich katholische Universität, hat aber in der Ökonomie eine ganz liberale Position. Es gibt verschiedene Institute dort, ja. Und es gab eine ganze Reihe von ausgezeichneten Namen, die also auch publizistisch tätig waren. Das heißt, das libertäre, liberale Gedankengut war trotz allem in Argentinien immer präsent. Es war nicht so, dass also eine Einheit, es ist ja kein totalitäres Regime gewesen. Es gab immer Meinungsfreiheit. Aber der politische Machtapparat, diese, ich sage es mal, negativen Kräfte in der Politik, ja. Sie haben ihre Klientel. Sie haben ihre Klientel, ja. Nämlich diese Masse von Staatsbeamten und alle, die daran hängen, ja. Und wenn es schlecht geht, dann geht es ihnen trotzdem noch relativ gut. Und wenn es noch schlechter geht, wächst dieser Apparat noch weiter. Also man geht dann sozusagen in die Krise rein, ja. So langsam, weil natürlich viel Polster vorhanden ist. Aber es gibt eine wachsende Zahl, die davon ab. Und jetzt kommt natürlich der Punkt. Und deswegen die Wende. Es reicht nicht mehr aus für die. Das heißt, die fangen jetzt auch an zu verarmen. Und das ist der Wendepunkt. Aber bis dahin, wenn man das auf Deutschland bezieht, haben wir einen langen Weg. Ja, wir sind noch in der Phase, wo dieser ganze Staatsapparat personell sich immer mehr ausdehnen wird und immer mehr eine Klientel kriegt. Und wenn es jetzt nicht die Grünen sind, dann kommt auf einmal eine Wagenknecht ins Spiel und gründet eine Linkspartei, also quasi eine
nationalistische, patriotische Sozialismus.
Ja, oder Partei. Revolutionären auf Samtpfoten, nicht? Also ich sage, ich kann nur warnen, und Argentinien ist da ein schönes Beispiel. Und wir können jetzt nur noch warten, dass jetzt zumindest, und das ist ja schon geschehen, ein starkes Signal gesendet wurde, das ist schon mal gut. Ja, das ist bekannt. Die jungen Leute interessieren sich dafür. Und das muss man nämlich sehen, ja. Also seit Jahrzehnten in der BRD war ja in den Staat zu kommen für Massen von Studenten ein lohnenswertes Ziel, ja. Sei es als Lehrer, sei es als Beamter, sei es diese vielen Organisationen und Agenturen, die es da gibt, ja. Und jetzt kommt die Wende, weil natürlich die Jüngeren sehen, ich habe ja da keine Chance mehr, der Kahn ist ja voll, ja. Und dann kommt erst die libertäre Wende und dann sagen die, okay, ich fange lieber an ein Start-up. zu machen, als mich darauf zu konzentrieren. Aber da muss erst der Kahn schon fast am Untergang, beim Untergehen sein, bis diese Kenntnis wächst. Aber in Argentinien ist es jetzt der Fall. Ja, man merkt, ja, das hat ja auch keinen Wert. Also ich habe einen Kollegen in Argentinien, schon seit meiner Studentenzeit in Deutschland, dort kennengelernt, also in Deutschland seine Promotion gemacht. Der war ordentlicher Professor an der Universität Buenos Aires. Der kann von seinem Gehalt allein gar nicht mehr richtig leben. Ne? Die Inflation frisst ihm alles weg. Ja, er kann kaum eine Auslandsreise mehr machen, weil natürlich der Wechselkurs so abenteuerlich schlecht ist. Ne? Und natürlich läuft dann das Ganze auf absurden Wegen. Also wenn ich den besuche, dann nehme ich ihm meinen ganzen Pack Dollar mit. Hm. Ja, weil der mir dann einen Schwarzmarktkurs gibt, ja, in Pesos. Und wenn ich dann selbst im Hotel einen Pack Pesoscheine hinlege, ja, anstatt mit der Kreditkarte, weil die Kreditkarte geht ja mit dem schlechten offiziellen Wechselkurs, ja, dann grinsen die Empfangsdamen da ein bisschen, aber verstehen es voll und ganz, woher das Geld kommt, wird auch problemlos akzeptiert.
Der Millet hat ja eine sehr aufreißerische Art, da manche Sachen zu sagen, und ich erinnere mich kurz, wo Sie von der schlimmen Lage reden. Naja, es gibt diverse Armutsprogramme, na, um die Armut zu bekämpfen, und was ist über die letzten Jahre passiert? Armut ist nur noch größer geworden. Ja. Also die sind, also keine Ahnung, wie man das, wenn man auf die Wirtschaftsgeschichte verschiedenster Länder schaut oder ganz banal Ostdeutschland, Westdeutschland, Nord-Südkorea, also eigentlich ist, man könnte meinen, dass diese Erkenntnis, dass Sozialismus, ich sag mal, wirtschaftspolitisch Selbstmord ist, langsam mal durchdringen könnte, aber naja, also beziehungsweise das scheint jetzt die aktuelle Lage in Argentinien zu sein, dass das eine hinreichende Menge Leute erkannt haben. Und insofern, ich weiß nicht, also ich möchte den Zuschauern auch nicht ein Bild vorenthalten. Da ist die Frau Bullrich, sie hat einen Spitznamen, das ist Pato wohl, ja, und das ist Spanisch für Ente. Ja, und dann hat Millet kurz nach der Wahl so ein hübsches, süßes Bild veröffentlichen, das zeige ich mal dann kurz. Und ich weiß nicht, das war ja im Zusammenhang mit dem, was Sie eingangs gesagt haben. Sie haben quasi Zuspruch gegeben zu Millet, diese Frau Bullrich. Und insofern, wenn jetzt die ganzen 20% jetzt von Bullrich zu Millet gehen, dann wäre es ja geschafft. Meinen Sie, das ist realistisch?
Ja, möglich ist alles. Ja, wie gesagt, in diesem Hühnerstall, der zurzeit in Argentinien da in den politischen Kreisen abläuft, da läuft eine Henne zur anderen über und verbrüdert sich eine Henne mit der anderen. Und wie gesagt, als dann dieses neue Bündnis verlautbart wurde, haben sich sofort einige von die zuerst zur Bullrich da gehörten, von ihr abgewandt. Und dann haben sich einige, wie ich schon gesagt habe, Libertäre von Millet abgewendet. Auf der anderen Seite ist natürlich dann die Gewinnerseite bei diesem ersten, diesem letzten Wahldurchgang. Ja, er hat natürlich noch stärker vor der Katastrophe gewarnt. Und die haben natürlich dann ganz dick aufgetragen, also das Vaterland ist in Gefahr. Ja, und wir müssen jetzt zusammenstehen, ja, so wie Churchill mit Stalin gegen Hitler zusammengestanden hat, müssen wir jetzt den Millet bekämpfen. Und solche Sachen tauchen jetzt auf als eine völlig überdehnte Situation. Was natürlich, man muss immer sagen, im Vergleich jetzt auch zu Brasilien vor allem, ja, Argentinien ist seit Jahrzehnten, ja eigentlich seit den 50er Jahren, politisch völlig überhitzt. Es ist ein politisiertes Land, ja, ein parteipolitisch verseuchtes und völlig überhitztes Land. Das heißt, die politischen Leidenschaften kochen. Ja. Es gibt sozusagen nur zwei Leidenschaften, Fußball und Politik, Politik und Fußball. Ja, und das natürlich, daraus kommt schwer was Vernünftiges entstehen. Es wäre natürlich jetzt eine Sensation, wenn Millet denn dann zum Zuge käme, was durchaus eben möglich ist, aber eher durch bestimmte Verwicklungen. Ja, und dann kommen wir jetzt endlich, würde man jetzt erst dazu kommen, genau hinzuschauen, was er eigentlich will. Denn er sagt ja viel, das ist klar, im Wahlkampf. Und im Wahlkampf ist es so, man sagt was, aber was bei den Leuten ankommt, ist ja das, was durch den Lautsprecher geht. Mhm. Und im Lautsprecher tauchen natürlich dann Sachen auf, die eigentlich gar nicht seine Intention sind. Also da wird dann ganz groß, ja, er will Organhandel einführen. Ja, er will die Wirtschaft dollarisieren. Mhm. Ja. Also im Hinblick auf die Dollarisierung hat er immer klar gemacht, es geht darum, dass die Bevölkerung frei wählen kann, welche Währung es haben will, nicht? Und eine echte Dollarisierung hat ja viele zusätzliche Probleme. Und im Wahlprogramm selber steht dann, das wäre dann erst in der dritten Stufe. Ja, das Wahlprogramm von dieser La Libertad Avanza sieht ja einen Transformationsprozess von 30 Jahren vor. Hm. Ja, also quasi, was in 70 Jahren fehlgelaufen ist, in der Hälfte der Zeit wieder gut zu machen. Das heißt, es ist überhaupt nicht dran gedacht, dass sozusagen schon morgen gleichsam die Notenbank abgeschafft wird, dass der Organhandel eingeführt wird, ja, dass die Dollarisierung durchgeführt wird, ja, dass sozusagen die Massen von Staatsbeamten von heute auf morgen entlassen werden. Nichts davon steht im Programm und nichts davon ist geplant. Es geht darum, ja, also Schritt für Schritt, sagen wir mal, was wieder gut zu Deutschland passt, wenn ich es alles richtig verstehe. Und auch, ich habe ja auch schon wirtschaftswissenschaftlichen Sachen zum Teil gelesen von Milei, die natürlich in der allgemeinen Presse überhaupt nicht erwähnt werden. Da wird ja nur als Clown dargestellt. Ja, man kann es mit einem Schlagwort zusammenfassen und es passt gut zu dem, was in Deutschland passiert. Stopp der Deindustrialisierung, Beginn der Reindustrialisierung. Mhm. Das ist der Punkt. Ja, das ist das Programm. Und man muss auch sagen, und es steht auch im Programm drin und hat auch Milei häufig gesagt, wenn man jetzt ihn sozusagen als Anarchokapitalist und so weiter darstellt, da steht extra drin, Argentinien zu einem Art World Player zu machen. Mhm. Ja, so wie im Fußball gleichsam.
Ja, das Risiko da ist natürlich, das ist etwas, was Herr Blankertz in der neuesten Ausgabe von Eigentümlich Frei darstellt. Das Risiko ist natürlich, also er referenziert die späten 80er unter Ronald Reagan und dass da wohl der ist ja so eine gemischte Sache und natürlich ist zu erwarten, wenn Milei etwas Erfolg hat, dass er auch nicht alle seine Sachen durchbringt. Und da ist das große Risiko, dass eben dieselbe Anrüchigkeit wie dem Neoliberalismus aufgrund dieser gemischten Sache anhängt, dass eben dann der Libertarismus eben auch oder dieser Anarchokapitalismus eben auch dieselbe Anrüchigkeit bekommt, weil in der praktischen Politik schlicht und einfach das ist zu kompliziert oder wie sagt man, ist schlecht kommunizierbar und es gibt zu viele verschiedene Interessengruppen, um in der Realpolitik da effektiv was Positives zu machen.
Ja, das befürchte ich auch. Es gibt ja so viele Fallen, die auf dem Weg gestellt werden. Weil jetzt da gerade der Reagan angesprochen wurde. Da sind die haben sich zusammengefunden. Also Anfang 81, nach der Wahl, die 1980 war, und haben dann das Budget geplant. Und dann haben die beim Budget, das Staatsbudget, die Ansätze, die bestehende Inflationsrate natürlich einkalkuliert. Aber die Notenbank, und da würde jetzt wahrscheinlich der Milei drauf drängen, hat eine stark restriktive Geldpolitik durchgeführt. Das heißt, die Inflationsraten sind in diesem ersten Reagan-Jahr und später noch dramatisch dann gefallen, was natürlich dazu geführt hat, dass real gerechnet die Staatsausgaben unter Reagan explodiert sind. Also solche Sachen sind alles möglich. Ja, man läuft da in die Zukunft hinein, aber auf der Basis der gegebenen Datenlage. Und nehmen wir mal an, also Milei würde gewinnen und er stellt jetzt fest, okay, was gebe ich für die Infrastruktur aus? Nehmen wir mal das Beispiel. Ja, okay, das sind jetzt so und so viel und wir brauchen die und die Straßen. Und er hat in seinem Programm extra angekündigt, im Zuge der Reindustrialisierung brauchen wir eine bessere Infrastruktur. Also auch wieder ähnlich wie, was Deutschland schon längst wieder bräuchte. Mhm. Ja? Und nehmen wir mal an, jetzt werden so Inflationsraten geschätzt. Muss ich ja einschätzen, was real, wie real, sagen wir mal 5% oder 10% Zuwachs will. Und dann kommt auch die Inflation dazu, dann sind es ja über 100% oder was. Ja? Aber dann stürzt vielleicht die Inflation unglaublich ab, weil die Erwartungen in der Bevölkerung sind, okay, Milei greift jetzt durch. Also ich bin da vorsichtig optimistisch.
Ja, also ich sag mal, jemand mit politischem Sachverstand, da hat Deutschland ja auch ganz gute Erfahrungen gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja schon mal, ich sag mal, eine gute Voraussetzung, dass jemand mit wirtschaftlichem Sachverstand da Sachen versucht, zumindest umzusetzen. Besser als die Alternative, wo Sie Inflation sagen. Ich sag mal, ironischerweise ist das ja eventuell eine, also sofern die Dollarisierung noch nicht gleich zu Anfang stattfindet, ist das ja, was man, die Inflation sorgt ja dafür, dass die Obligationen des Staates quasi entwertet werden, gewissermaßen. Und das sind ja Teil der Ausgaben des Staates, wenn man jetzt an Pensionsversprechungen zum Beispiel denkt. Und sofern die nicht angepasst werden oder nicht komplett zusammen mit der Inflationsrate angepasst werden, dann ist das ja effektiv eine Reduktion der Staatsausgaben, was ja Teil des Programms ja auch ist. Insofern ist das, ja, ich sag mal, vielleicht ein notwendiger Teil des Programms. Weiß nicht, vielleicht in der Hinsicht würde vielleicht die Zentralbank nicht gleich abschaffen, ich weiß nicht. Was Inflationserwartungen angeht, ich meine, wenn man dollarisiert, dann gibt es ja für die Dollar gibt's ja eine Inflationserwartung und für den Peso eine andere Inflationserwartung. Insofern, und an Dollar kann er nicht so viel machen. Insofern.
Ja, das mit der Dollarisierung ist natürlich, ich habe gute Kollegen, also Freunde als Kollegen, die leiden, also Amerikaner, die leidenschaftlich für die Dollarisierung sich einsetzen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Denn es heißt, dass die Geldpolitik ja nicht libertär gehandhabt wird, sondern in Washington. Und das kann doch nicht der Sinn der Sache sein. Ja. Das heißt, man hat weiterhin ein politisches Geld, weiterhin ein nationales Geld, mit dem Unterschied, dass man dann überhaupt kein Mitspracherecht mehr hat. Also das ist zum Beispiel, weil das beim Euro ist, das schon eine ganz andere Sache. Ja, da hat jedes kleine Land noch eine Mitsprache, auch wenn es sozusagen keine eigene Währung mehr hat. Und dann muss man natürlich sich Folgendes vorstellen, ganz einfach. Wo kommt denn dieses Geld her? Ja, wo kommen diese Dollars her? Das bedeutet ja, dass jeder Dollar, der dort zirkuliert, und man muss ja erst eine gewisse Geldbasis an Dollars einmal als Cash haben und dann noch als Depositen haben. Das bedeutet ganz einfach, dass all dies erstmal hier in dieses Land kommt, indem man den Amerikanern, den USA entsprechend Waren schickt. Also das ist sozusagen eine Art Selbstversklavung, die man macht. Wie kann ich an Dollar kommen als Argentinier? Ja, ich muss in die USA exportieren. Oder, was noch schlimmer ist, ich muss mir einen US-Kredit aufnehmen und muss dann Zinsen an amerikanische Banken zahlen. Mhm. Also das ist meiner Meinung nach wieder völlig weggelassen, was das eigentlich bedeutet. Und dann, wenn es dann Folgendes zu bedenken gibt, kann gut gehen oder kann schlecht gehen. Ganz grob gesagt, ein Drittel, also in amerikanischen Bereich, ein Drittel nach Europa und den Rest in die Welt. Was ist jetzt, wenn zum Beispiel der Dollar gegenüber dem Euro stark aufwertet? Das heißt, die Exporte, zwei Drittel der Exporte der Argentinier wären katastrophal betroffen, würden sich katastrophal überteuern. Und das haben wir ja schon mal erlebt. Das war ja das große Problem, wurde ja angesprochen, unter Reagan war ja durch diese Zinspolitik unter Volcker, stiegen ja die Zinsen, die Zinssätze enorm an, der Federal Reserve. Und die Argentinier sind dann, die haben ja dann eine Art Currency Board gehabt. Also hatten wir ja schon damals dieses Problem gehabt mit der Art Dollarisierung. Es war damals ein Currency Board. Und es hat die dann völlig niedergemacht. Und sie haben, also es war eigentlich der Anfang der Deindustrialisierung dann, oder damit mit der große Schub der Deindustrialisierung, wo die ganzen Fabriken da in der Länge vom La Plata River da zugrunde gegangen sind. Also ich kann, wie gesagt, ich habe Kollegen, mit denen ich sogar eine gute Beziehung habe, die sehen es aber nur aus der Sicht der USA und aus der machtpolitischen Sicht. Ich würde da immer abraten. Also in Brasilien wäre überhaupt nicht dran zu denken. Da denkt keiner dran. Also das war gar keiner zu sagen, ohne sich absolut lächerlich zu machen.
Ja gut, in Brasilien ist die Währung ja auch nicht ganz so schlimm wie in Argentinien.
Ja genau, und auch das Land viel zu groß. Ja.
Also die Frage für mich wäre, die Dollarisierung wäre die erste Frage. Meint man damit die freie Währungswahl und implizit geht man davon aus, dass die Argentinier den Dollar wählen würden? Oder meint man tatsächlich gut, eine...
Oder in Argentinien ist sehr populär Bitcoin, ja. andere dieser Kryptowährungen. Da bildet sich ein Riesenmarkt, übrigens auch in Brasilien hochinteressant, dass die Jugend schon sehr weit ist. Es gibt kaum Jugendliche, die ich kenne, die nicht Bitcoin oder Ethereum oder sowas haben. Ja, alle mit auf ihrem kleinen Handys. Ja, und in Argentinien ist es durchaus ähnlich. Und eine Dollarisierung ist zum Teil schon vorhanden mit den großen Transaktionen. Also wenn man Häuser kauft, Wohnungen kauft, Autos kauft, tut man das eh meist schon in Dollar. Ja,
dann ist die freie Währungswahl ist schon ein Stück weit vorangeschritten, trotz aller Verbote.
Genau. Es wäre eigentlich gar nichts Besonderes, ja.
Also, dass es wünschenswert ist, ist dann, also beim US-Dollar, ich sag mal, okay, was ist das schlimmere Übel in Argentinien? Dass die Seniorage zum Vorteil der Oligarchie in USA wenn man das verbietet, dass quasi der Peso die Seniorage zum Vorteil der argentinischen Obrigkeit, was ist das schlimmere Übel?
Man muss ja die Zentralbank gar nicht abschaffen, also wie das Milei ankündigt, die Leute schockiert. Man könnte ganz einfach sagen, ich gebe die ist ja gar nicht so unabhängig wie bei uns, die Notenbank. Das heißt, da könnte der Notenbank als Präsident einfach die Anweisung geben, stoppt die Zentralbankgeldmenge. Das wäre mein Vorschlag. Einfach einen Stopp und damit sind sie ja paralysiert. Dann können sie ja nichts mehr machen.
Ist das etwas, was der Präsident tatsächlich vorgeben kann? Ist
in Brasilien auch immer noch. Also die sind nie zu einer unabhängigen Notenbank gekommen. Das ist auch ein großes Problem. Aber das ist schon gelaufen. Inzwischen bin ich auch nicht mehr da so ein großer Anhänger der Unabhängigkeit, weil ich sehe, da sind die Politik geht trotzdem weiter. Aber immerhin, er könnte das einfach machen. Ja, dann können die auf ihrem Posten sogar bleiben und die Restlaufzeit dann absitzen und er gibt einfach den Befehl da durch oder die Anordnung, die präsidentielle Anordnung, stoppt die Zentralbankgeldmenge und damit sind sie ausgehebelt. Ja, dann müssen sich die Zinsen ganz einfach marktmäßig anpassen. Ja, und wenn diese Geldmengenerhöhung stoppt, dann geht auch die Inflation zurück.
Ja, genau.
Ja, wieso brauche ich dann Dollarisierung?
Ja, also ich sag mal, dann melden sich die ganzen bestehenden Interessengruppen, die sich auf den Peso und seine Entwertung verlassen haben, beziehungsweise die Staatsfinanzierung durch die Ausweitung von Pesos.
Ja, das Hauptinteresse an der Ausweitung der Geldmenge ist ja immer der Staatshaushalt gewesen. Nicht? Also das ist ja die steigende Kraft. Das muss man auch immer für Deutschland sehen. Es ist doch ganz einfach so. Ja? Also als Privatbürger, wenn ich einen Kredit will, dann hängt es ja von meinem Einkommen ab. Dann, wenn man eine Marktwirtschaft voraussetzt, reflektiert ja mein Einkommen. meinen Beitrag real zum Sozialprodukt wieder. Hm. Wenn ich ein Unternehmen bin und will einen Kredit haben, dann muss ich Gewinn vorweisen. Den Gewinn weise ich vor und er zeigt, dass ich einen produktiven Beitrag leiste. Das heißt, in dem Sinne entspricht der Kredit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und es gibt eben eine Distanz, nämlich dem Staat, bei dem ist es völlig außer Kraft gesetzt. Ja, der Staat braucht gar nichts vorzuweisen und trotzdem ist jeder bereit oder jede Bank bereit, ihm Geld zu geben, Kredit zu geben, weil natürlich also durch das Geldsystem der Staat der Letzte ist, der überhaupt pleite gehen kann. Nicht? Und also durch die eigene Geldschöpfung zumindest die Geldmenge. Und das ist natürlich eine katastrophale Sache. Das wollte ja auch in der EZB strengstens verboten werden, wurde durchbrochen. Ja, also eine Katastrophe, was da passiert ist. Die Leute nehmen es aber hin, die meisten verstehen es wohl gar nicht. Also ein Schwerstverbrechen ökonomisch. Mhm. Es gibt ökonomische Schwerstverbrechen, die mehr Schaden anrichten als Massenmorde. Ja, und das sind solche Fälle. Und wir haben auch eben in Argentinien dieser Fall, dass diese Inflation einfach vom Staatshaushalt getrieben wird. Und das ist natürlich, funktioniert natürlich wahlpolitisch, weil ich mit den Staatsausgaben Personal mir schaffe, Klientel mir schaffe. Und es geht dann in die ganzen Provinzen hinein. Ja, man muss mal in Argentinien, das ist eigenartig, in Argentinien, ja, tief in die Provinz reinfahren. Das sind die besten Highways der Welt, ja. Die sind nirgendwo führen, die irgendwo nur als Subventionen, ja, für irgendwelche Gouverneure da gegeben wurden und die dann auch eine tolle Straße haben und dann auch wiedergewählt sind, aber ökonomisch eigentlich Unsinn machen, während gleichzeitig die alte Industrieregion von Buenos Aires zerfällt. Ja.
Die Frage ist, was können wir daraus lernen?
Ja, gute Frage, haben wir sagen, zum Schluss hin, ja.
Mir fällt zum Beispiel gerade, wo Sie vorhin die EZB erwähnen, ein, also der Maastricht-Pakt, das ist ja schon so, dass der, als der gebrochen wurde noch vom Schröder, dass das als Thema schon eine Relevanz hatte.
Schon vorher, der wurde schon vorher gebrochen. Der wurde ein Jahr nach der EZB-Gründung, also nach der Euro-Gründung gebrochen.
Das ist eine ganz schlimme Entwicklung.
Genau. Und zwar von wem? Von wem? Und dann, wenn man jetzt auf Griechenland schimpft, dann ist nur der Kleine, der das nachgemacht hat, was Deutschland und Frankreich zusammen gemacht haben. Da ist der Bruch. Also ein ökonomisches Schwerstverbrechen gleich nach der Gründung, ja. Das war für mich eine enorme Lektion. Keinem Pakt und keinem Vertrag und keinem Staat und keinem Politiker je mehr zu vertrauen.
Genau, Verträge sind nichts wert.
Ne. Und es ist dann weitergegangen, immer weitergegangen. Katastrophal, schreckliche Entwicklung. Und was kann man daraus lernen? Ja, das habe ich immer meinen Studenten gesagt, also wenn es da um Konjunktur und Rezession und Depression geht, es gibt nur einen Weg, ist nach allem, was möglich ist, zu vermeiden. Nach allem, was möglich. Wenn die Warnsignale kommen, geht dagegen an. Ja, seid wach. Also, wenn man jetzt sozusagen eine Ökonomenklasse spricht, die dann in Unternehmen, in Versicherungen, als Journalisten und so weiter, die sind. Wenn ihr da erhebt eure Stimme, warnt davor, was da vor sich geht. Ja, weil wenn das einmal ins Laufen kommt, ist es nicht mehr aufzuhalten für lange Zeit. Und die Wende kommt erst sehr spät an, wenn es mit immensen Kosten verbunden ist. Das heißt, wir haben dann immer am Anfang, wenn es immer schlechter wird, immer diesen Trade-off. Naja, wenn wir es ein bisschen weitermachen so, dann kommen wir immer noch über die Runden, dann kommen wir immer noch über die Runden und so weiter. Aber die Kosten werden immer höher. Und dann kommt der Punkt, wo der Vorteil, der relative Vorteil solcher Politik, selbst eben für die im Politikbetrieb sich befindlichen, immer höher wird und die Gesellschaft es gar nicht mehr aushält und wir kommen dann wirklich zu einem Aufschlag in eine große wirtschaftliche Krise hinein und aus der wieder rauszukommen, kostet ja unglaublich viel. Das ist ja nicht so, dass jetzt die Wende in Argentinien gleichsam so zu machen wäre, dass einfach nur wir die richtigen Schalthebel anstellen. Ja, okay, alles sinnvoll, libertär, ökonomisch gut durchdacht. Ja, wir müssen die Staatsausgaben kürzen, Geld und so weiter, Inflation bekämpfen, gut. Ja, und jetzt auf einmal kommen wir da in die Prosperität hinein. Mhm. Na, das ist nicht möglich. Na, es funktioniert eigentlich nur, wenn wir so eine Situation haben wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles total am Ende ist, wo auch moralisch, intellektuell alles kaputt ist. Und dann war es auch so, also wenn man genau die Situation ausschaut, 47, 48, dass eigentlich nur ein paar Stimmen, man sagt sogar nur eine Stimme, und Adenauer gesagt, das war meine eigene, er zum Zuge gekommen ist. Und den Erhard wollte man ja schon gleich absägen. Ja, ja, und das heißt, wenn das dann politisch ein bisschen anders gelaufen wäre, ja, 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 eigentlich nur durch Zufälligkeiten, wären wir in ein ganz anderes Fahrwasser geraten. Und nachdem sozusagen da eine Situation da war, dass in der Bevölkerung, das hat mir also mein Vater erzählt, ja, da war die Erwartung zero, da war die Erwartung null. Wir werden jahrzehntelang in diesem Elend nicht stecken bleiben. Und wenn dann sozusagen nach der Währungsreform schon nach einem Jahr oder nach Monaten sogar für die Bevölkerung direkt eine Besserung sichtbar wird, dann geht es natürlich. Ja, das ist ein großer Glücksfall gewesen, ja, der natürlich auch seine eigene Logik hat. Aber dahinter steckt auch ein Glücksfall, nicht? Und in Argentinien befürchte ich, dass diese ganze, ganz große Katastrophe noch nicht da ist. Und wenn Milei gewählt werden wird, was ich durchaus hoffe und unterstützen würde, dann wird es natürlich spannend. Und darauf freue ich mich sozusagen als Beobachter vor allem, das zu sehen, wie das geht. Und da kann ich nur meinen Glückwunsch aussprechen und meine Hoffnung Ausdruck geben, dass das irgendwie klappt. Und ich so wie ich also seine Sachen gelesen habe, ich schätze ihn als hochintelligent ein, ich schätze ihn auch als großen Kommunikator ein, ja, ich schätze ihn als Persönlichkeit an, der, wenn er dann an der Macht ist, seine clownesken Sachen lässt, das hat er gut gemacht, damit hat er Aufmerksamkeit, Stimme gewonnen, gerade unter der Jugend, ja. Und wenn er sich dann sozusagen mausert, da könnte was ganz Großes draus werden, ja. Also das würde ich nicht ausschließen wollen, ja.
Das ist sehr schön. Dann verweise ich die Zuschauer gerne nochmal auf die Beschreibung. Wir haben alle Artikel jetzt von Ihnen, Herr Müller, nochmal verlinkt. Sie haben auf sehr schön für uns auf Mises.de einen Artikel bereitgestellt. Herr Bargus hat, wie gesagt, einen Artikel bereitgestellt. Der Blankertz hat einen schönen Artikel zur, ich sag mal, an die Kontraseite zu Millet geschrieben. Und ich lade Sie herzlich auch dazu ein, uns nochmal ein Abo dazulassen. Und ich glaube, irgendwann, wissen Sie, wann in diesem Monat im November ist, soll ja die nächste Wahl sein, die abschließende
Stichwahl. Ja, ich glaube, 18. November, wenn ich mich nicht täusche. Wenn das ein Sonntag ist, der 18., dürfte es der 18.
Genau,
sein.
Genau, dann warten wir gespannt darauf, ob Milei es schafft, ob die Leute das sich haben überzeugen lassen von der libertären Idee. Und dann für uns auf alle Fälle, wie auch immer es ausgehen mag, viele Lektionen zu lernen aus der deutschen Geschichte und aus Argentinien jetzt kürzlich. Also vielen Dank nochmal, Herr Müller, und schönen Abend noch.
Vielen Dank, alles Gute. Sagen wir mal Folgendes, ja. Das ist eine interessante Beobachtung, ja. Brasilien ist da ganz ähnlich wie Argentinien, ja. Die hochwertigsten sachlichen Gespräche mit einer immensen Kenntnis der Sachlage, der Geschichte, von dessen, was geschehen ist, von dessen, was im Moment geschieht, findet man bei den Fernsehdiskussionen nach dem Fußballspiel. Nach dem Fußballspiel, da sind dann drei, vier Experten da Die machen dann ein Gespräch auf höchstem Niveau.
Sehr geehrter Zuhörer, wenn Sie die Arbeit des Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen wollen, freuen wir uns, Sie als Fördermitglied zu begrüßen. Einen Antrag dazu finden Sie verlinkt in der Beschreibung sowie auf mises.de.org.